Dann, ja, willkommen in kleiner Runde. Der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast ist zurück, Folge 24. Ich begrüße Markus Höhner, ich begrüße Thomas Wagner, leider nicht Tobi Schäfer, wir sind heute nur zu dritt, aber ich denke, das kriegen wir gewuppt. Wie geht es euch?
Hallo Yannick, hallo Veggie, in Rodenkirchen ist alles gut.
Moin Männer, gestern Sendung gehabt, heute Podcast, die beiden besten Tage der Woche.
Ich habe dich gestern gesehen, Veggie, in der Sendung, du hattest ein grünes Polohemd an.
Ja.
Stimmt, ne? Und man muss sagen, du hast schon eine ausgeprägte Oberarmmuskulatur bekommen.
Das ist eigentlich komisch, das kann dann nur daran liegen, ganz ehrlich, Yannick, ich gehe ja normal auch ins Fitnessstudio, das hat ja zu und ich dachte eigentlich die ganze Zeit, boah, da ist irgendwie gar nichts mehr. Und dann habe ich gestern bei mir auf der Terrasse, habe ich so eine 15-Kilo-Hantel gefunden und habe wirklich gestern Morgen 5 Sätze damit gemacht und wahrscheinlich hat das dann gereicht, um das Ding wieder aufzupumpen.
Talent.
Aber da sieht man mal, was die Corona-Pause mit ihm macht. Ne? Jetzt, wie lange ist er jetzt weggesperrt? 6 Wochen lang. Und jetzt trainiert er und er bereitet sich vor für den großen Tag, wo er zurück darf ins Heising.
Wahnsinn. Endorphin-Party Köln. Wahnsinn.
Sehr schön. Das letzte Drittligaspiel ist 50 Tage her. Schon so lange sind wir im Shutdown. Das ist schon eine lange Zeit mittlerweile. Ne? Seit gestern gibt es die Maskenpflicht. Habt ihr alle eine? Habt ihr das schon benutzt?
Ich habe mir...
Aber natürlich, beim Einkaufen voll im Einsatz. Ja, ist nicht nur Pflicht, sondern ich meine, es ist auch vernünftig. Ich habe es schon, glaube ich, eine Woche vorher gemacht. Ich erinnere mich, wie mein Sohn noch zu mir gesagt hat, sag mal, willst du das Ding wirklich anziehen? So findest du nicht fühlst du dich da nicht so ein bisschen lächerlich? Und habe ich gesagt, doch, aber für die Sicherheit, wenn es nur ein Faktor für mich oder die anderen, vielleicht ja mehr sogar für die anderen, bringt, dann mache ich das und seitdem trage ich die beim Einkaufen.
Ich habe so ein altes Shirt vom Rolling Stones Konzert, 40 Jahre Hyde Park, 2013, das passt mir nicht mehr und daraus habe ich mir 2 Masken nähen lassen, das sieht eigentlich ganz cool aus mit dieser Zunge der Rolling Stones und wir als Familie tragen das deshalb.
Ich weiß, warum dir das T-Shirt nicht mehr passt, weil du zu große Oberarme hast.
Ja, ich glaube, insgesamt habe ich ein bisschen auftrainiert.
Wobei, wenn ich mir diese Maske dann vorstelle mit der Zunge in deinem Gesicht, da kriege ich schon wieder Angst.
Ja, aber ich muss schon sagen, so, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir setzt sich so langsam die Erkenntnis durch, die ja jetzt keine neue ist. Wir haben ja alle so ein bisschen gedacht, wenn jetzt mal wieder was gelockert wird, dann wird alle 2 Wochen was gelockert oder sowas, auch mit der Maskenpflicht und so. Und wenn ich diese ganzen Zahlen höre und auch diese Unsicherheit auf allen Seiten, bei mir setzt sich so echt die Erkenntnis durch, dass das mindestens alles noch ein halbes Jahr dauern wird und macht mich schon irgendwie ziemlich nachdenklich, muss ich sagen.
Ja, das setzt sich jetzt so langsam.
Ja, zumal ich das Verhalten der Leute natürlich auch beobachte und sie werden lockerer, sie werden fahrlässiger und die Verdopplungsrate hat sich ja jetzt schon ein bisschen wieder Richtung 1,0 verändert. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, dass wir insgesamt... Nee,
nicht die Verdopplungsrate, sondern die Rate, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt.
Du hast recht.
Entschuldigung, aber das ist ja wichtig.
Der Reproduktionsfaktor, so heißt er offiziell, glaube ich. Aber wie gesagt, er hat sich wieder Richtung 1,0 bewegt. Ob das jetzt schon in der Kürze der Zeit Folgen dessen sind, aber da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wir haben Schritte nach vorne gemacht, nicht, dass wir nachher die große Klatsche kriegen.
Vielleicht nur einen Satz, weil ich das auch so beobachte wie du, aber man merkt das ja an sich auch selber. Man hat so das Gefühl, nach 6 Wochen, man möchte jetzt eigentlich wieder so ein Stück weit Normalität haben. Und was ich glaube, ein großes Problem ist, uns wurde ja wochenlang erzählt, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Und das muss man ja sagen, ist es bisher nicht, weil die Intensivbetten noch frei sind, die Krankenhäuser nicht voll sind. Das ist ja auch gut, dass uns das gelungen ist. Aber ich glaube, dass bei vielen Leuten, die denken so ein bisschen, naja gut, die haben uns immer erzählt, da kommt ein Peak, da ist kein Peak gekommen. So schlimm ist das alles nicht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass jetzt, obwohl eigentlich alles eingeschränkt ist, die Leute irgendwann sagen, ich gehe jetzt wieder raus. Und dann kann natürlich tatsächlich eine zweite Welle kommen, die all das, was man bisher aufgebaut hat, einreißt. Mhm.
Was natürlich unglaublich menschlich ist, ne? Jeder, der sich jetzt wochenlang am Riemen gerissen hat, egal ob das Kinder sind, Erwachsene, aber eben auch die Älteren, ne? Die auch sagen, ja, mein Gott, was habe ich denn? Dann lass mich doch zum Markt gehen. Ich habe es an meiner eigenen Mutter erlebt, die jetzt zwar mit Maske, aber die doch auch wieder raus will. Es ist ja menschlich. Also, und insofern müssen wir uns der Gefahr stellen. Aber ich glaube, wenn der Reproduktionsfaktor bei 1,3 wieder landen würde, dann könnte noch das passieren, was wir bisher glücklicherweise umgangen haben.
Man kann es ja auch so ein bisschen auf den Fußball transportieren. Wenn man hart gearbeitet hat und viel Erfolg hatte auf einmal, dann ist man ja auch ein Stück weit satt oder man lässt so ein bisschen nach in seiner Leistungsfähigkeit und dann ist man auch wieder ein bisschen angreifbar und fahrlässiger.
Das ist wie bei einem Spiel, absolut. Wo du 3-0 zurückliegst, machst das 3-3, bis 5% unkonzentrierter im Kopf und dann kriegst du das 4-3.
Genau.
So war mein letztes Spiel, das ich kommentiert habe in der dritten Liga, als Kaiserslautern gegen Meppen wieder sichere Sieger aussah und inklusive Prognose, hier könnte noch was passieren, ist Meppen dann hinten raus nochmal gekommen. Und
das Schöne war, es sind die letzten Klänge in meinem Ohr von einem Fußballspiel von dir.
Ach, schön gesagt.
Jetzt haben wir alle Tränen in den Augen, aber wir kommen wieder. Und bevor wir drauf eingehen, ich will euch noch gerade erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Hatte ich lange vor und habe die Ruhe gefunden, im Garten auf dem iPad geguckt, Being Mario Götze vom sehr geschätzten Kollegen Aljoscha Pause. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Becky, du hast letzte Woche hast du mir erzählt, dass du Maradona gesehen hast, die Doku. Habe ich dann auch reingeguckt, war auch sehr empfehlenswert. Und Being Mario Götze war mir etwas zu lang, sehr hingezogen, aber schon stark.
Ich habe den noch nicht gesehen, ich finde, schätze aber den Kollegen Aljoscha Pause sehr und kann tatsächlich, weil du es gerade ansprichst, die Maradona-Doku nur empfehlen, also die finde ich Wahnsinn. Ist in dem Segment das Beste, was ich je gesehen habe.
Ich habe Götze leider auch noch nicht gesehen, aber gestern Abend hatte ich auch kein Internet. Ich bin von diesem Unity Media Vodafone Shutdown betroffen, bis eben gerade.
Ich würde dir da die Deutsche Telekom empfehlen wollen.
Wenn man aber jetzt, und das ist ja vielleicht im Moment der Nachteil für die Leute, die uns zuhören, wenn man jetzt, wie ich, im Telefon die beiden Kollegen sieht, Markus Söhner, eine Instanz, muss man ganz ehrlich sagen, sieht gut aus, sieht fit aus, und dann Jannik Barkic mit einer Frisur, ich weiß gar nicht, ob man das noch als Frisur bezeichnen kann, so wild, Wahnsinn. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Audio-Video-Chat hätten, es würden, glaube ich, ein paar Frauen einfach umfallen vor der Kamera, weil das sieht wirklich gut aus. Aber der Mann ist glücklich verheiratet, damit hier keine Missverständnisse aufkommen.
Sehr glücklich verheiratet.
Aber dafür haben wir noch dich im Angebot.
Und ich komme nicht übers Aussehen.
Sind alle sind hier glücklich verheiratet und haben wir noch dich. Dich schicken wir ins Heising als Trumpfass. Ja.
Gut, kommen wir zur Aktualität. Ist ja einiges passiert gestern Abend. Es war ja eine wichtige, oder eine Entscheidung ist ja nicht gefallen, aber es wurde ja ein Meinungsbild geschaffen innerhalb der Liga. Es gab gestern eine 3,5-stündige Videokonferenz, auf der die Vereine letztendlich votiert haben für eine Fortsetzung der Saison. Abstimmung sah wie folgt aus. 10 Vereine haben für eine Fortsetzung gevotet, 2 haben sich enthalten, 8 dagegen. Und ja, jetzt mit diesem Meinungsbild soll jetzt der DFB arbeiten und darauf aufbauend hoffentlich die Liga weiterführen. Wie seht ihr es?
Nachdem wir jetzt wieder eine gemeinsame Erklärung haben, ist es eine Frage von Stunden, wann der SV Waldhof Mannheim sich wieder mit einer anderen Meinung meldet. Das ist mir so ein bisschen unangenehm aufgefallen. Wir haben den SV Waldhof immer gefeiert hier für eine tolle sportliche Saison. Aber da kamen schon komische Reaktionen und das hat mir nicht so gefallen, dass man da das Prinzip der Solidarität in zwei Fällen schon gebrochen hat. Und ansonsten, Jannik, du fragst, wie ich das finde. Ich find's, da werde ich mich gleich auch noch zu auslassen, alles ein bisschen albern, wie das da, der eine will das, der andere will das. Mir fehlt da weiterhin eine führende Hand, eine Obrigkeit. Da ist jetzt abgestimmt worden und jetzt sagen alle, ja, dann werden wir das wohl so machen. Also das ist für mich keine gute Verbandsarbeit. Die Sache an sich begrüße ich. Es ist das, was ich hier immer gesagt habe. Ich hoffe es. Ich glaube auch, dass Geisterspiele, und so scheint es sich ja auch hinzurechnen, auch wirtschaftlich besser sind als keine Spiele. Und sportlich ist es allemal die schönste Lösung.
Ja, wenn man sich natürlich anschaut, wer da wie gestimmt hat, dann ist es ja kein großer Unterschied zu dem, was wir vorher schon irgendwie die ganze Zeit ja vermutet oder gesehen haben. Ich meine, da gibt's ja natürlich auch noch so ein paar, die haben teilweise mit Jein oder Enthaltung gestimmt. Lautern und Meppen zum Beispiel haben eigentlich gesagt, sie möchten, dass die Saison, wenn sie weitergespielt ist, am 30.06. zu Ende ist. Für den anderen Fall hätten sie auch mit Nein gestimmt. Duisburg hat mit Nein gestimmt für den Fall, dass man jetzt festlegen würde, es gibt auf jeden Fall, wir spielen weiter, aber es gibt keine Absteiger, weil sie dann befürchten, dass es Wettbewerbsverzerrungen gibt. Mannheim, finde ich, hat Markus alles zugesagt. Finde ich, wir haben ja gestern noch telefoniert, Janik. Ich finde es unangenehm, wenn du ein persönliches Schicksal so ein bisschen, ja, wir sind für einen Abbruch, weil das passiert ist. Das stellt alle anderen in ein herzloses Licht. Fand ich nicht gut von Mannheim, bin ich vollkommen bei Markus. Und insgesamt haben eigentlich die abgestimmt, so wie wir es erwartet haben. Die Mannschaften, die auf den 4 letzten Plätzen liegen, haben natürlich für einen Abbruch gestimmt, weil es dann keine Absteiger geben würde. Ich bin ganz klar bei Markus, man kann sich ein Meinungsbild einholen, wo man wirklich sagt, pass auf, leg mal die Zahlen auf den Tisch. Wer ist denn hier wirklich gefährdet? Aber man kann eigentlich nicht eine Mannschaften im Wettbewerb abstimmen lassen, weil da wird ganz normal jeder nach seinen menschlichen Egoismen natürlich auch abstimmen. Und ich kann tatsächlich auch nur hoffen, dass der DFB jetzt ein bisschen aus den Schlappen kommt. Auch finanziell, da gibt's ja immer noch Leute, die sagen, ja, das ist ein Verband, der darf eigentlich gar kein Geld groß anhäufen. Aber ich glaube, wenn ein Verband in der Situation auch einen Rettungsschirm zur Verfügung stellt und sagt, der wird jetzt aufgeteilt, dann könnte da keiner was gegen sagen. Und das hätte meiner Meinung nach durchaus früher geschehen können.
Ich finde vor allem, was überhaupt nicht passiert ist, dass der DFB sich mal dazu geäußert hat, dass sie unbedingt die dritte Liga halten möchten, dass das so das große Ziel ist, das fehlte mir irgendwie. Also ich glaube, insgesamt fehlt der dritten Liga auch so ein Typ wie Christian Seifert vielleicht, so ein Typ, der einfach über allem steht, der einfach für den DFB steht, für die dritte Liga und der das Ganze dann irgendwie auch nach außen hin regelt, kommunikativ.
Janik, bin ich zu 100% bei dir und wie ihr wisst, habe ich das ja letzte oder vorletzte Woche auch schon sehr betont. Ich finde, was wir da seit einigen Wochen vom DFB erleben, vielleicht muss man da auch mal irgendwie drüber nachdenken, dass man jemanden installiert. Es gibt diesen Begriff Kommunikation, den du gerade auch benutzt hast. Das ist eine kommunikative Komplettkatastrophe, was dieser Verband in dieser Situation abgibt. Und deswegen gehen die Kinderchen dann auch hin und sagen, ach, jetzt machen wir alle unser eigenes Süppchen, weil keine führende Hand da ist in der Außendarstellung. Es wird nichts gesagt. Es wird nichts gesagt, an dem sich Menschen, Fans, Vereine orientieren können. Ich habe immer über das Wirtschaftliche geredet, aber es geht ja nicht nur ums Wirtschaftliche, es geht in diesen Zeiten auch um Werte, um Halt. Genau was du gerade gesagt hast, Janik, dass einer mal sagt so, hey Leute, das ist unser Sport, wir wollen diese tolle Liga weiterführen. Und dieser Umgang auch mit den Vereinen und den vielen Fans von diesen unglaublichen Traditionsmannschaften, da wird überhaupt nichts gesagt, gar nichts. Und jetzt sagt Tom Eilers, nach dieser Abstimmung, ich habe nun den Wunsch und die klare Erwartungshaltung, dass in der dritten Liga wieder mehr Sachlichkeit, Ehrlichkeit und Ruhe im Sinne der gemeinsamen Sache einkehrt. Das ist ein kommunikativer Totalzusammenbruch. Das ist eine Floskel ohne jeden Inhalt. Es gibt keine inhaltlichen Angaben und wirtschaftliche Unterstützung. Gar nichts. Da nimmt man sich jetzt nur das, was die DFL, also der andere Verband der 36 Profivereinen, rübergeschoben hat. Eine eigene Aussage, null.
Gut, ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, in der ersten und in der zweiten Liga gibt es keine Uneinigkeit, weil alle da so extrem von dem Geld abhängig sind, was bezahlt werden soll, dass selbst Mannschaften, die jetzt, also wie Bielefeld und Stuttgart, die zum Beispiel ganz klar bei einer Aufstärkung hochkommen würden, dass sie sagen, wir müssen zu Ende spielen. Ich glaube, das ist der große Unterschied zur dritten Liga, wo du halt so viele verschiedene Interessenslagen hast, aber ich bin bei dir. Man hätte ganz klar sagen müssen, von Beginn an, nachdem man sich ein Bild gemacht hat, hätte man sagen müssen, unser Ziel kann nur sein, die Saison zu Ende zu spielen. Der letzte realistische Zeitpunkt, wann die Saison wieder starten muss, ist zum Beispiel Ende Mai. Und bis dahin stellen wir vom DFB auch einen Rettungsschirm zur Verfügung. Jetzt ist schon so viel passiert und jetzt sind so viele Vereine jetzt schon am Knapsen. Und jetzt kommt's und das ist einfach zu spät. Wobei man auch trotzdem in einem möchte ich die Personen oder die handelnden Personen dann schon auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Das ist halt eine Situation, die keiner kennt. Und so gut Christian Seifert jetzt vor der Presse auch agiert und so gut auch dieses Hygienekonzept ist, auch der hat in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht und weil er jetzt demütig auftritt, loben ihn alle und weil beim DFB keiner spricht, kritisieren die alle, aber ich bin bei dir, ein Stück weit Führung braucht so ein Verband.
Stichwort Rettungsschirm. 7,5 Millionen von den Vereinen der DFL oder beziehungsweise von Bayern, Leipzig, Leverkusen und Dortmund, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es für die Drittligisten, was haltet ihr davon?
Ich habe von dem Begriff Rettungsschirm in den letzten Wochen mehrfach benutzt und sage dann nochmal und frage mich weiterhin oder missverstehe ich irgendwas, das ist ja bei mir immer möglich. Warum stellt sich ein Verband nicht hin und sagt, liebe Leute, ihr großen Traditionsvereine, für euch ist das mega schwer. Wir werden euch auch, in welcher Form müssen wir mal klären, und wir entwickeln Konzepte, wir werden euch auch wirtschaftlich zur Seite stehen. Nichts, gar nichts. Und jetzt kommt die DFL nochmal. Die haben nichts eigentlich zu tun mit der dritten Liga. Und die schieben 7,5 Millionen Euro rüber, was toll ist für die dritte Liga und für die Frauenliga. So, und jetzt plötzlich melden sich die Verantwortlichen. Wo war Fritz Keller in den letzten Wochen? Ein starker Akt der Solidarität. Das kommt jetzt als Zitat. Wenn dann andere was tun, dann sich zu Wort melden. Also ich find's echt trostlos, dass so wenig passiert ist. Und diese 7,5 Millionen, die sollen ja bei Geisterspielen jetzt für Tests verwendet werden. Also als Basiskapital für die Durchführung des Wettbewerbes. Die sind natürlich hilfreich, mega hilfreich.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist gut, dass das Geld da ist, und das ist auch ein guter Akt. Man muss, zu Fairness gehört aber, glaube ich, auch, dass die DFL natürlich schon merkt, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist in Sachen Anpfiff, erste und zweite Liga. Und das ist natürlich ein guter Akt. Wenn ich dann sage, ich stelle übrigens unserem Unterbau auch noch 7,5 Millionen zur Verfügung, macht diese Spende nicht unwertvoller und macht es auch nicht unrichtiger, muss man aber, glaube ich, trotzdem in der Bewertung auch noch einfließen lassen.
Es hieß ja immer, diese Hilfe sei ja nicht an Bedingungen geknüpft oder sowas, ne? Also jetzt habe ich aber noch nicht gelesen, fließt diese Hilfe auch, wenn abgebrochen wird, oder fließt diese nur, um die Tests zu bezahlen, die dann fällig sind, und um die Zuschauereinnahmen zu deckeln oder sowas? Aber fließt sie denn auch, wenn abgebrochen wird? Das ist ja auch noch eine Frage, ne?
Könnte ich dir jetzt nur einfach recht geben, das habe ich so auch noch nicht gelesen, das ist so meiner Meinung nach auch noch nicht thematisiert worden. Ich würde es mal erst so verstehen, es fließt, aber wie gesagt, habe ich auch noch nicht viel zu gesehen. Will das nur nochmal, Beggy, ich bin da schon etwas konsequenter, der Kamerad Seifert, natürlich macht er auch nicht alles richtig, aber er hat es schon echt gut gemacht. Ich erinnere mich auch an die erste ausführliche Ansprache am 16. März, wie er klar gemacht hat, wie explosiv dieses Gebilde ist, wie viele Vereine vor die Wand fahren würden. Und er moderiert das. Und nochmal, da fehlt dem DFB jegliche Instanz. Null, niente, gar nichts. Und wir reden über Aushängeschilder des deutschen Fußballs. Und ich finde es schade, das sind so viele Jahre, deswegen sind wir doch alle so verliebt in diese dritte Liga. Erstligageschichte, 60, Braunschweig, Hansa Rostock, Kaiserslautern, der MSV Duisburg, mit wie vielen Fans. Und die sagen gar nichts, null.
Ja, da hast du ja recht, aber trotzdem muss ich einfach auch nochmal ganz klar sagen, es ist ja immer eine Art und Weise, was du machst und wie du es verkaufst. Und wir müssen trotzdem festhalten, so gut Christian Seifert spricht, so gut sein Krisenmanagement ist, dass ein Verein wie Schalke 04 jetzt schon praktisch vor der Pleite steht, das ist ja nun auch in DFL-Verantwortung. Und da muss man jetzt auch sagen, da sind in der Vergangenheit auch ein paar Sachen nicht optimal gelaufen. Auch diese völlige Schere, alle wollen nur noch in die Champions League, wo der DFB auch meiner Meinung nach, oder die DFL, nicht genug dagegen agiert hat. Also, es gibt keinen Zweifel, glaube ich, zwischen uns dreien, dass man sich beim DFB ein besseres Krisenmanagement oder zumindest eine bessere Stimme gewünscht hätte. Bin ich vollkommen bei dir. Aber diese Heiligsprechung DFL und Seifert, die mache ich so jetzt auch nicht mit.
Ja, also ich will ihn nicht heilig sprechen, aber das ist natürlich auch in Gänze ein gesellschaftliches Problem, auch im Sport. Wie gehe ich mit Geldern um? Ich glaube, bei den Drittligisten ist es in Relation auch alles Schalke 04, dass das Geld, was du bekommst, dass du das auch auf Drängen der Gesellschaft, der Fans in möglichst viel Erfolg reinballerst. Guck mal, wie oft wir über Preußen Münster gesprochen haben, wie die ringen und tun und machen, um noch Gelder zusammenzubekommen. bekommen, noch in der Winterpause. Du merkst ja, dass der gesamte Profisport bis unter die Dachkante praktisch ausgegeben ist. Das ist ja das ganze Problem, dass auch die Einnahmen der DFL eigentlich schon vertraglich ausgegeben sind, bevor sie überhaupt geflossen sind. Und das ist, glaube ich, auch kein Schalke-Dilemma. Das ist ein ja fast überall ähnliches Dilemma, auch wenn es Schalke dann wahrscheinlich noch am extremsten
hat. Hast du vollkommen recht, aber trotzdem, um dieses Thema auch abzuschließen, weil wir reden ja jetzt über die dritte Liga und nicht über die erste und zweite Liga, aber dann kann man ja genauso sagen, es kann ja immer mal was passieren, dass eine Saison für 4 oder 6 Wochen abgebrochen wird, dass es nicht irgendwie in den Lizenzierungsaufgaben Pflicht ist, zu sagen, ich habe als Erstligist 30 Millionen Polster einfach zum Beispiel, das kann man ja dann auch als Versäumnis anmahnen. Also ich will damit sagen, ich glaube, dass niemand voraussagen konnte, dass es so eine Pandemie gibt. Ich glaube, dass die DFL es deutlich besser macht als der DFB in Sachen Kommunikation, will nur trotzdem auch mal aufzeigen, dass dort auch nicht alles richtig gemacht worden ist und dass man hoffentlich im Nachgang in allen Ligen seine Lehren daraus zieht.
Genau, und jetzt hören wir dann auf mit der DFL, die hast du ja auch so gerne immer wieder reingebracht. Mir geht es in der Basis um den DFB, katastrophale Öffentlichkeitsarbeit und in der Außendarstellung kein guter Umgang, weder wirtschaftlich noch kommunikativ mit den Vereinen.
Und am Donnerstag gibt es ein Treffen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung und dann hoffen wir mal, dass der Fußballdaumen von Angela Merkel nach oben zeigt.
Ja, trotzdem, selbst wenn er nach oben zeigt, das heißt meiner Meinung nach noch nicht, dass die Saison unbedingt zu Ende gespielt wird. Also du wirst dann wahrscheinlich wieder anfangen und kannst natürlich vielleicht nach 2 oder 3 Spieltagen schon wieder auf derselben Seite sein. Das muss ich übrigens sagen, das verstehe ich weder für erste, zweite noch dritte Liga. Wenn man schon sagt, wir spielen und wir müssen spielen, weil sonst der Volkssport Nummer 1 kaputt geht, nach wie vor meine Aussage, warum spielt man nicht in geografisch nah beieinander liegenden Stadien? Das können ja auch ganz kleine sein, müssen ja eh keine Zuschauer rein und die Vereine sind in Quarantäne. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Hansa Rostock zum Beispiel nach Unterhaching fährt dann wieder zurück, zu Hause hast du Kinder, die Putzfrau, was weiß ich nicht, der Handwerker ist da und dann ist das Ansteckungsrisiko auch so groß.
Ja, es ist schwierig. Wie ist denn eigentlich der definitive Stand? Habe ich das richtig verstanden? Was ist, wenn ein Spieler infiziert ist? Was
wird direkt aus dem Betrieb rausgeholt, wird nicht an die Öffentlichkeit gemeldet, sondern nur dem Gesundheitsamt. Und in dem Fall sind in den Mannschaften, zumindest in Liga 1 und 2, die Quarantänebedingungen nicht mehr so streng, dass wenn jemand in einer Mannschaft infiziert ist, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.
So dass man.
Ah, das hatte ich nämlich zwischendurch mal so gelesen.
Dass man eine Fortführung der Saison auf jeden Fall halten kann.
Ganz genau. Was glaubt ihr denn überhaupt jetzt mal nur auf das Sportliche so, wenn du jetzt Spieler bist, ne? Sag mal, du bist Spieler vom MSV Duisburg und denkst die ganze Zeit, naja, wenn jetzt abgebrochen wird, dann sind wir aufgestiegen. Und bist natürlich auf der anderen Seite auch Sportler, dass du denkst, das soll schon irgendwie zu Ende gespielt werden. Eigentlich waren die Signale meiner Meinung nach eher auf Saisonabbruch. So, und jetzt soll doch weiter gespielt werden. Macht das auch was mit dem Kopf? Was meint ihr?
Oh, ich glaube, das ist ja das Schwierige in der Situation für den Profifußball oder für die Spieler, dass die sich halt, die dürfen halt nicht abschalten. Man darf halt nicht mit der Einstellung irgendwie schon jetzt dabei sein, dass man sagt, okay, die Saison wird sowieso abgebrochen. Du musst halt ständig irgendwie ein Stück weit on fire sein. Und das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Ich glaube, plus, wenn es weitergeht mit Geisterspielen, das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Situation, sich darauf einzustellen. Das ist schon sehr schwierig für die Spieler.
Der große Vorteil, bin komplett bei dir, Yannick, natürlich ist das schwierig. Der große Vorteil ist, dass es im Wettbewerb für alle gleich ist. Es ist für alle eine Situation, die sie noch nie erlebt haben, auf die sie sich alle neu einstellen müssen. Und das lässt die Würfel auch nochmal neue Rollen bei einer Fortsetzung der Saison, denke ich.
Gut, jetzt kann man natürlich auch ketzerisch sagen, für eine Mannschaft wie Groß-Asbach ist es sicherlich einfacher, von der Geisterkulisse zu spielen, als für eine Mannschaft wie den MSV Duisburg. Ne? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist sicherlich fairer, also unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, ist es die fairste Lösung, zu Ende zu spielen. Aber es ist sicherlich schon ein anderer Wettbewerb, als wir ihn vorher hatten. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass Mannschaften oder wer kann sich am besten vom Kopf her einstellen. Man muss ja auch sagen, viele dieser großen Traditionsvereine, die so eine Fanbase haben, die haben sich das in den letzten Jahren ja auch erarbeitet. Und dieses Fund, Zuschauer zu haben zu Hause, das fällt dann zum Beispiel weg.
Ja, also beispielsweise der SV Meppen hat dadurch einen riesen Nachteil. Das können wir glaube ich so festhalten, dass die Hensche Arena nicht mehr dieser Hexenkessel sein wird. Und beispielsweise hätte der KFC Uerdingen dadurch ein Stück weit einen Vorteil.
Genau.
Ja, die haben ja immer Geisterspiel. Nein, aber gerade als Veggie das nochmal gesagt hat, Groß Asbach hier vor der Tür, Viktoria Köln, die haben eben nur geringe Zuschauerzahlen und für die wird es tatsächlich, glaube ich, auch im Kopf nicht so ein Riesenunterschied sein, wie die Stadien, die ihr schon angesprochen habt. Da Meppen bin ich auch komplett bei euch, weil das ist so ein wichtiger Heimfaktor, das Publikum, die Atmosphäre da, aber es ist eine Situation, der sich alle stellen
müssen. Was auch ganz komisch ist, wenn zum Beispiel der MSV Duisburg dann sportlich aufsteigt oder auch Waldhof Mannheim, dann gibt's ja nicht diesen Platzsturm, den es halt immer gibt, oder das ist ja, wird's ja alles nicht geben. Auch die Spieler, die feiern vielleicht auf dem Feld, aber das ist ja dann so eine gebremste Euphorie im Endeffekt auch, ne? Eine ganz skurrile Situation.
Absolut. Und von euch angesprochen, auch so ein Verein wie der MSV Duisburg, ne? Der jetzt so gefühlt schon die ganze Zeit sagt, ja, sagen die jetzt irgendwie, wir sind aufgestiegen, ist das jetzt durch, wir sind Erster, wir stehen gut da, die beginnen ja wieder so ein bisschen bei Null. Das finde ich auch im Kopf ein sehr schwieriges
Projekt. Ja, zum Beispiel auch, wenn ich mal gucke auf Magdeburg und Halle zum Beispiel, die ja beide gefühlt so ein bisschen im freien Fall eigentlich sind. Ich glaube, dass du als Verantwortlicher und Spieler vielleicht schon gedacht hast, naja gut, also wenn die jetzt absagen, wir stehen nicht auf dem Abstiegsplatz, das ist alles völlig okay, kann auch keiner sagen, wir sind nur gerettet worden, Spieler vielleicht auch schon abgeschaltet und jetzt fängst du wieder an, gerade Magdeburg, was ja ein fantastisches Fußballpublikum ist, klar, da ist die Frage, das kann natürlich, wir haben auch darüber mal gesprochen, habe ich bei mir in der Sendung, Werder Bremen vielleicht eigentlich auch immer ein tolles Publikum, das kann aber natürlich auch mal zur Belastung werden, wenn du zu Hause volles Haus hast und die Leute fangen an zu stöhnen oder irgendwie Missmut-Kundgebungen loszulassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt ganz wichtig ist zu sagen, okay, wir fangen wahrscheinlich so in 3-4 Wochen an zu spielen, wir müssen jetzt Vollgas zurückgeben und nicht im Hinterkopf noch haben, wird da abgebrochen oder sowas, du musst da sein, wenn es losgeht. Und das ist, glaube ich, jetzt die auch für die Trainer die größte Aufgabe.
Ja, vor allem brauchst du als Spieler auch eine gewisse Eigenmotivation, was auch jetzt das Training angeht. Ne? Also viele können sich halt zu Hause nicht so stark motivieren wie in einem Mannschaftstraining. Also das ist halt auch noch entscheidend, dass du viele Spieler hast, die sich ja selber zu Hause motivieren können zu trainieren und die Situation auch annehmen.
Nur es muss jetzt auch ganz klar sichergestellt sein, dass in allen Bundesländern die Mannschaften jetzt gleich trainieren können. Also bisher fand ich das noch nicht so tragisch, weil ich glaube, du hast konditionelle Vorarbeit im Winter gelegt, aber es kann jetzt auch nicht sein, wenn du weißt, dass es in 3-4 Wochen losgeht, dass die einen nur in 2er Gruppen trainieren dürfen, die anderen dürfen schon 2 Kämpfe machen. Das kann dann auch eigentlich nicht sein, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Und da fängt die Problematik auch an. Da finde ich, müsste es eine Sondergenehmigung dann geben für Profiklubs. Und da sagen dann wahrscheinlich viele in der Gesellschaft auch, wie soll ich das meinen Kindern erklären, dass in den ersten 3 Ligen Fußball gespielt wird, mein Kind darf vom Bolzplatz aber nicht raus. Das wird sicherlich auch ein Problem sein.
Wobei ich denke, es wird dann doch diese Ausnahmegenehmigung für Profis geben müssen. Es geht ja nicht anders. Und da muss man das den Kindern eben erklären. Das ist wie ein Unternehmen, das ist professioneller Fußball und ihr kommt dann bald auch.
In einem muss man übrigens den Fußball, glaube ich, auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt ja auch das große Argument, warum wird der Fußball gerettet und die anderen Sportarten nicht? Und wie ihr wisst, ich bin totaler Handball-, Eishockey-, Volleyball-Fan und alles. Aber das ist ja nicht die Schuld des Fußballs, dass er sich aus eigener Kraft retten kann, weil er so viel Fernsehgeld bekommt, sondern das ist eher tragisch und schlimm für die anderen Sportarten, dass Handball, der THW Kiel und Flensburg, die beiden größten Clubs, die leben halt nur zu 5% von Fernseheinnahmen und der Rest geht über Zuschauer und Sponsoren und deshalb kann Handball und Eishockey zum Beispiel nicht fortgesetzt werden.
Ich muss gerade an meinen 93-jährigen Vater denken, der das mit 93 hellwach sieht schlecht, hört schlecht, aber hellwach im Kopf. Der hat genau das gestern gesagt, dass ja letztlich die anderen Sportarten sich dann auch irgendwo nicht beschweren können, weil keine Sportart oder irgendetwas anderes so viel, die Formel 1 vielleicht, so viel Wirtschaftskraft, auch Geld generiert, damit weitergespielt wird, weshalb weitergespielt wird. Und das ist dann eben auch tatsächlich die eigene Kraft des Fußballs.
Nee, man muss aber 2 Sachen vielleicht auch sagen. Da ist natürlich in der Vergangenheit, glaube ich, auch vieles falsch gelaufen, auch von übertragenden Sendern. Man kann natürlich immer sagen, der Markt regelt alles. Aber wenn ein Champions-League-Finale im Volleyball nicht übertragen wird, aber ein Viertliga-Fußballspiel, dann kann das nicht richtig sein. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Weil auch
was heißt richtig? Das ist Marktwirtschaft.
Ja, aber da
Angebot und Nachfrage. Wenn dein Volleyballspiel keiner guckt und das Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Kickers Offenbach guckt 1 Million,
ja. Ist aber, glaube ich, in der Vergangenheit auch teilweise Sachen sind falsch gelaufen, wenn ich sage, wir haben auch gebührenfinanziertes Fernsehen. Als ich groß geworden bin, wurde in der Sportreportage Tischtennis, Radball, Eishockey, Volleyball gezeigt und das wurde in den letzten Jahren nicht mehr so oft gezeigt. Ich glaube, dass da auch viele Sportarten drunter gelitten haben. Und das Zweite, was ich feststellen muss, ich scheine dein Stiefvater zu sein. Wenn dein richtiger Vater so eine Meinung hat und ich auch, dann sind wir wahrscheinlich doch verwandtschaftlich irgendwie verbunden.
Ja, das würde ich aber dann juristisch jetzt ganz schnell prüfen lassen.
Gut. Ja. Dann machen wir weiter mit unserer allseits beliebten Rubrik Audiobeweis History. Diesmal die Saison 2012-2013. So, wie gehen wir vor? Starten wir mit dem Meister, dem KSC. Direkter Wiederaufstieg unter Markus Kautschinski. Eine ziemlich stabile Saison gespielt, schlecht reingestartet, irgendwie der erste Sieg erst am 7. Spieltag, aber dank eines überragenden Hakan Çalhanoğlu, der irgendwie, was habe ich auch mir aufgeschrieben, 17 Tore, 12 Vorlagen, Mann der Saison, 18 Jahre jung, blutjung, der hat den Verein sozusagen wieder in die zweite Liga geschossen.
Muss man ja. Und der gehörte gar nicht dem KSC, oder Beggy?
Ein HSV-Spieler.
Ja, aber der ist, Moment mal ganz kurz, der kommt aber aus der Jugend des KSC.
Genau.
Ja, ja, aber der im August so, dieser ja, okay, Saison, 12-13. Ja,
was du meinst, die haben der HSV den gekauft und praktisch noch für ein Jahr nach Karlsruhe verliehen. Ja, das stimmt.
Genau.
Aber für mich eher bemerkenswerter, genau. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was das für ein dramatischer Abstieg des KSC in der Relegation gegen Regensburg war. Und dann diese Depression zu verdrängen. Und Markus Kautschinski ist ja übrigens ein gebürtiger Gelsenkirchener. Finde, er hat da einen riesen Job gemacht. Und Çalhanoğlu ist vielleicht so das letzte große Beispiel, was man oft vergisst. Der KSC hatte einst eine richtig, richtig erfolgreiche, gute Talentschmiede, kamen immer wieder ganz junge, Sternkopf, Scholl, Kreuzer, die ganzen Namen könnt ihr euch dran erinnern. Es ist ja leider auch sehr viel, sehr eingeschlafen, aber das war eine sehr, sehr souveräne Saison, die der KSC da gespielt hat.
Mit einem Dominik Peitz im Mittelfeld, das ist ja auch so eine Figur, die für mich symbolisch für Zweit- und Drittliga-Fußball steht. Und dann haben sie einen aus Hamburg noch ausgeliehen, der dann in der Rückrunde mit dabei war, nämlich?
Boah. Vom HSV?
Nö.
Oh, von St. Pauli. Ruben Hennings oder nö?
Ja,
ja doch, Ruben Hennings.
Okay. Der kam erst in der Rückrunde.
Wegipedia hat wieder zugeschlagen.
So tief ging die Recherche bei mir nicht.
Oh, weil gestern das Internet ausgefallen ist.
Das auch, ja. Aber zwei Rekorde hat der KSC in dieser Saison aufgestellt. 10 Siege in Folge und 21 Spiele in Folge ungeschlagen. Also das zeigt dann auch, dass sie dann am Ende auch zu Recht Meister wurden.
Aber da haben sie, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Jahr unter Alu auch nochmal dran gekratzt an dem Rekord mit 21 ungeschlagenen Spielen.
Die Zahl haben wir irgendwie häufiger, glaube ich, auch genannt irgendwann in den Übertragungen.
Der übrigens Alois Schwarz, damals schon Trainer von Rot-Weiß Erfurt.
Genau, ja, stimmt.
Die damals auch noch eine ganz gute Rolle gespielt haben.
Alois. Alois Schwarz. Wir gehen mal weiter. Arminia Bielefeld. Es war ja auch super spannend da oben. Zweitplatzierter am Ende der Saison. Am 37. Spieltag aufgestiegen, dank einem 1:0 Derby-Sieg gegen Osnabrück. Alles, was danach passiert in Osnabrück, machen wir gleich mal. 20 Tore, Fabian Klos, Torschützenkönig geworden, den haben wir ja letzte Woche schon sehr gehuldigt, aber was man immer noch so ein bisschen unterschätzt, ist glaube ich Stefan Krämer, der war ja damals wirklich so wie Phönix aus der Asche, total unbekannt, der kam aus, wo kam der her, Weggy, das weißt du doch, irgendwo aus deinem Kreis, Kreis Main oder sowas.
Stefan Krämer, der kommt hier aus dem Westerwald, hat selber Oberliga Südwest gespielt und ist damals mit dem SV Rossbach in die Oberliga aufgestiegen.
Ja, genau.
Ganz, ganz kleines Dörfchen ist das. Und hat da so seine erste Spuren als Trainer verdient.
Genau. Der hatte immer so ein Glücksshirt an bei Arminia Bielefeld. Der hat irgendwie nach seinem ersten Sieg gesagt, so, das ziehe ich nicht mehr aus, bis ich verliere. Das Problem war nur, dass er erst das nächste Mal irgendwie Mitte November verloren
hat. Der war der Steffen Baumgart damals schon, der immer nur mit kurzem T-Shirt an der Seitenlinie genau. gestanden ist.
Und dann hat er sich doch das Logo von Arminia Bielefeld eintätowieren lassen.
Genau.
Seitdem ist er ja von jedem gefragt worden, wenn er bei einem anderen Verein war. Zuletzt erinnere ich mich, in Uerdingen wurde auch die Frage gestellt, ob er jetzt auch das KFC-Logo irgendwo hinmacht.
Oh Gott.
Muss aber an dieser Stelle kurz zurückrudern. Ehrlichkeit ist immer wichtig. Ich habe gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt mit Ruven Hennings beim KSC, Laie, ne? Nach einem halben Jahr. Dann habe ich gesehen, dahinter steht 35 Saisoneinsätze für den KSC. Das ist in einem halben Jahr relativ schwierig zu erreichen. Und deswegen habe ich es gerade nochmal nachgeguckt. Der ist schon im Sommer gekommen.
Der KSC, war in der Vorsaison. Der Verbandspokal 17 Spiele bestritten.
Genau, genau. Also der ist schon im Sommer gekommen. Der war das Jahr davor von Pauli ausgeliehen. So viel der guten Ordnung halber. Aber die Bielefelder, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, das war ja jetzt keine überragende Truppe, finde ich, die hatten. Sehr durchschnittlicher Kader, aber wieder der eine, den wir immer wieder erwähnen, den Veggi von der Weihnachtsfeier kennt, Fabian Klos, der wieder 20 Buden gemacht hat.
Stefan Krämer hat am Ende der Saison gesagt, wir waren nicht die beste Mannschaft, aber wir waren eine Mannschaft. Das waren seine Worte direkt nach dem Aufstieg.
Geil aber auch, wenn man jetzt schon gerade...
Ja, und das ist so, wenn man...
Entschuldigung, ja, Markus, bitte.
Nee, mach du.
Nee, ich finde...
Nee, ich wollte es nur nochmal wiederholen, dass...
Ich finde halt, wenn
ich wollte es nur nochmal wiederholen...
Ja. So, ich erteile jetzt das Wort an Thomas Wagner.
Oh, geil. Ich wollte einfach nur sagen, wenn du auch mal siehst, wie manchmal so Entwicklungen von Vereinen, die in einer Klasse zusammenspielen, dann auseinanderlaufen und wieder zusammenkommen. Bielefeld ist ja dann aufgestiegen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es im Jahr darauf oder im Folgenden dann war. Darmstadt, kommen wir sicher gleich auch noch drauf, die ja eigentlich abgestiegen waren in der Saison, die sich durch den Lizenzentzug des Erzrivalen Kickers Offenbach überhaupt in der Liga gehalten haben und dann diese wahnsinnige Relegation gespielt haben. Bielefeld gegen Darmstadt gegeneinander, wo Bielefeld als Zweitligist zum Böllenfalltor fährt, da 3-1 gewinnt, da denkst du, also da kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Und dann dieses unfassbare Relegationsspiel auf der Alm, was Darmstadt in der Verlängerung 4-2 gewinnt, 119., 120. Minute, Elton Costa, Klos, der vorher das 2-3 macht, da stellen sich bei mir ja jetzt noch alle Haare auf. Das finde ich Wahnsinn teilweise, wenn du das auch so ein bisschen länger verfolgst dann.
Das war übrigens einer meiner, würde ich sagen, Top 3 Fußballspiele, die ich gesehen habe von der Spannung her.
Ja, absolut. Das war unfassbar.
Ja, da müsst ihr euch auch, da habe ich ganz oft bei YouTube, nicht ganz oft, aber manches Mal reingeguckt bei YouTube, Videos aus dem Darmstädter Fanblog, wie die diese Emotionen da erleben, das ist immer großartig.
Springen wir wieder zurück in die Saison 12-13. Ich schaue mir ja mal an, was machen denn unsere Drittliga-Aufsteiger? Die haben alle die Klasse gehalten, angefangen mit dem BVB 2, damals Trainer übrigens David Wagner. Und die hatten eine ganz interessante Mannschaft. Da waren Spieler dabei wie Marvin Ducksch, Kerim Demir Bay, wer war denn noch? Terence Boyd, Marcel Halstenberg und Erik Dorm. Und Erik Dorm, der hat damals noch gar nicht in der Bundesliga für Furore gesorgt, sondern der hat 2-3 Spieltage vor Saisonende ganz entscheidendes Tor geschossen für Dortmund beim 4-3-Sieg gegen Erfurt. Und man glaubt es kaum, aber ein Jahr später ist er dann schon Weltmeister geworden, obwohl er bis dato noch kein Bundesligaspiel gemacht hat. Das ist schon Wahnsinn, so eine Entwicklung dann.
Als tabellarische Quiz-Top-Niete dieser Gruppe ist gerade so der letzte Funke Hoffnung auf ein halbes Pünktchen oder auf einen Punkt flöten gegangen. Ich hatte so gehofft, dass Yannick irgendwann fragen würde, welcher aktuelle A-Nationalspieler hat in dieser Saison seine 36 Drittligaspiele gemacht. Ich hatte hier schon Marcel Halstenberg-Fähnchen, Aufsteller, Plakate. Ich hatte schon die Bäckerfaust und den Torjubel, alles vorbereitet. Und jetzt erzählt er es völlig belanglos, so im Nebensatz. Marcel Halstenberg war ja, auch dabei. Ja, tut mir leid.
Marvin Ducksch,
kein Wahnsinn. Punkt.
Der HFC hat auch die Klasse gehalten, eine ziemlich souveräne Saison unter Sven Köhler. Und dann die Stuttgarter Kickers, die Stuckis, wie ich sie ja nenne. Die hatten eine ziemlich turbulente Saison mit 4 unterschiedlichen Trainern. Das waren, warte kurz, jetzt habe ich den Zettel verloren. Ich krieg's im Kopf zusammen. Dirk Schuster, Guido Buchwald, Gerd Deiss und dann kam 6 Spieltage vor Ende ein Mann aus Italien, Massimo Morales. Wer kennt ihn nicht, oder?
Ich kenne ihn sehr gut. Ich kenne ihn total gut. Und da kann man ja auch erzählen, wir haben gestern kurz geschrieben. Und dann sagt Yannick zu mir als Sprachnachricht, kennst du Massimo Morales? Und Yannick bestätigt es, in 1.15 habe ich dir kurz den Lebensweg von Massimo Morales hingelegt.
Unfassbar. Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni, laut Veggie ja auch irgendwie im Dolmetscher.
Der wurde eingestellt als Dolmetscher eigentlich erst. Und da er aber selber ein ambitionierter Fußballer, sowohl Spieler als auch Trainer war, war er dann irgendwann Co-Trainer. Und der hatte echt wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball, hat dann irgendwo seine ersten Sporen verdient bei Fortuna Düsseldorf in der Oberliga Nordrhein. Da habe ich ihn irgendwie gesehen beim Spiel Jodumspor-Köln auf der Bezirkssportanlage in Chorweiler mit dem Bruder von Hans Sapai als Libero bei Jodumspor gegen Fortuna Düsseldorf. Also sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass er für diese Liga, er wollte dann noch immer taktisch was prägen und sowas. Und du hast den Spruch gestern gesagt, Yannick, er will irgendwann in der Champions League auch trainieren, war sein Ding. Aber er hat
in seinem ersten Interview als Trainer der Stuttgarter Kickers gesagt, wortwörtlich, mein Traum wäre es, die Champions League zu gewinnen.
Genau.
Ist ja schon ambitioniert als Drittligatrainer.
Aber er hat die Stuckis nach einer wahnsinnig schwierigen Saison hat er gerettet. Und das ist ja auch eine Geschichte, die nur der Fußball spielen kann. Eigentlich hatte Dirk Schuster, der ist aufgestiegen mit den Stuttgarter Kickers aus der vierten in die dritte Liga, wollte so ein Projekt starten. Dann ist er nach Darmstadt letztlich, ist am letzten Spieltag im direkten Duell am Böllenfalltor Darmstadt gegen die Kickers 1-1, sind die Lilien eigentlich abgestiegen, durch den Lizenzentzug von Offenbach drin geblieben. Und dann haben sie mit Dirk Schuster ihren Siegeszug bis in Liga 1 angetreten. Es ist eigentlich Wahnsinn, was für Geschichten manchmal auch an so einem letzten Spieltag dann oder in so einer Saison entstehen können.
Einfach nur herrlich. Massimo Morales war auch so ein Typ, der hat immer so eine getönte Sonnenbrille gehabt.
Ja, also wie wenn du den Italiener malen könntest, top gekleidet, immer schöne Lackschüchchen und sowas, dann war es Massimo Morales. Geiler Typ, muss man ehrlich sagen.
Und die hatten im zentralen Mittelfeld so einen Andrea Pirlo der dritten Liga, Vincenzo Marchese. Ich weiß gar nicht, was der heute macht, aber der war mal richtig gut.
Boah, Vincenzo Marchese, geil. Was für ein Name noch, überragend.
Wollte gerade sagen, den Namen kannst du so nicht erfinden.
Nee. Man muss ja auch sagen, lieber Yannick, wenn wir auch das Rennen um den Relegationsplatz sehen, den natürlich der VfL Osnabrück erst mal gewonnen und die Relegation natürlich wieder verloren hat. Heidenheim hat sie ja in der eigenen Hand gehabt, zu Hause gegen Offenbach. Hätten nur siegen müssen, um Dritter zu werden, 0-0 gegen Offenbach, die nachher dann halt wegen Lizenz abgestiegen sind. Aber dass Frank Schmidt das mit seiner Mannschaft dann so weggesteckt hat, muss man ja auch mal sehen, wenn man jetzt auf 12 Jahre Frank Schmidt bei Heidenheim schaut. Ne? Das ist schon eine enorme Leistung, muss man sagen.
Das war im Übrigen das einzige Heimspiel in dieser Saison, wo sie nicht getroffen haben.
Wahnsinn, überleg dir das mal am vorletzten Spieltag, ja. Ne? Und du schenkst es so her, ohne jede Not, während parallel Osnabrück ja sogar verloren hat in Bielefeld.
Aber genau. War es nicht sogar der letzte Spieltag?
Genau,
das
war der letzte Spieltag, ja.
Letzte Spieltag Offenbach zu Gast in Heidenheim.
Am vorletzten Spieltag hat Osnabrück gegen Bielefeld verloren und am letzten Spieltag ist Osnabrück vorbeigezogen.
Genau.
Und da war Wollitz schon nicht mehr Trainer.
Genau, weil er nach dem Spiel zurückgetreten ist auf der PK. Was für eine wilde Zeit.
Und wer war der beste Torschütze von Osnabrück?
Ah, Markus Piosek. Ja.
Nein, ich glaube nicht. Der hat in diesem letzten Spiel gegen Aachen, als sie 4-0 gewonnen haben im Aufstiegsspiel, da habe ich noch an euch gedacht, hat euer heiliger Piosek hat 2
Pio.
Tore gemacht.
Pio.
Aber der beste Schütze war der Ehemann von Veggies aktueller TV-Ehefrau und von meiner langjährigen und nun Ex-TV-Ehefrau.
Ah. Solly.
Zolli, ja.
Zolli mit 15 Toren.
Man muss aber auch ein Wort über Preußen Münster verlieren. Das war ja die Wahnsinnssaison.
Das war klar.
Ja, am Ende haben 72 Punkte haben nicht gereicht. Und die entscheidende Niederlage gab es am 36. Spieltag 0-1 zu Hause gegen Stuttgarter Kickers, gegen Massimo Morales. Und das war übrigens die einzige Heimniederlage in der gesamten Saison. Das ist ja im Vergleich zur Aktualität irgendwie komplett andersrum, ne? Wenn man jetzt mal böse ist.
Boah, das ist wirklich bitter.
Wahnsinn.
Das ist
Trainer in Münster, Pavel Dotschev.
Genau. Das ist schon bitter, wenn du mit 72 Punkten nicht aufsteigst. Das ist, naja.
Übrigens, wenn wir mal ins Mittelfeld der Liga gucken, weil ich eben Erfurt angesprochen habe, da haben zwei Spieler zusammengespielt, die heute auch in der Bundesliga zusammenspielen beim selben Verein. Und die beide Stammspieler aktuell in der Bundesliga sind, die damals in Erfurt gespielt haben.
Wow. Eieiei. Boah, jetzt hast du...
Tschichos und Dominik Drexler beim 1. FC Köln.
Wenn ich dein dreckiges Grinsen sehe, dann hattest du es vorbereitet oder du hast es gerade nachgeguckt. Du hast gerade so ein bisschen rechts rüber geguckt.
Das Zweite.
Das war mir klar. Der hat gerade ins Internet geguckt. Ich habe den Blick gesehen hier. Das ist gut, wenn du das hier hast im WhatsApp-Chat. Ja, aber beide, muss man sagen, ne? Zichos und Drexler, damals Stammspieler bei Erfurt. Und das ist jetzt 8 Jahre her. 8 Jahre ist ja eigentlich schon eine relativ lange Zeit, ne? Zeigt aber auch, dass die beiden eigentlich Spätstarter waren in Sachen ganz hoher Fußball.
Ja. Stimmt, aber Veggie, nur mal, ich hab's nachgeguckt, aber ich hätte es gar nicht nachgucken müssen.
Nein, natürlich nicht. Ich hätte ja auch nur Hashtag weißes Ballett sagen müssen.
Nee, aber ich muss da manchmal auch drüber schmunzeln, so ein Dominik Drexler, der gebürtiger Bonner ist und als Kind der FC-Fan schlechthin, wie sich dann auch Karrieren entwickeln, dass der plötzlich hier landet. Der
ist einfach mal durch das Scouting-Raster gefallen, ne, beim FC in der Jugend.
Was ganz selten vorkommt.
Genau, und da, so ist mir aufgefallen, aber jetzt nicht, weil es der FC ist oder da fällt es mir vielleicht dann besonders ins Auge, dass einer, der jetzt auch in Köln spielt, in dem Jahr auch in der dritten Liga gespielt hat, nämlich beim Halleschen FC.
Toni Leisner.
Boah, das ist ein Tier. Das ist doch wirklich...
Und der war jetzt aber echt gut.
Ja, leider. Doch keinen Bock mehr drauf, mir dann immer Fragen auszudenken, dann weiß er es doch wieder.
Aber interessant ist auch, ihr wisst ja, ich habe eine ganz große Schwäche für den OFC. Ich liebe den Biberer Berg, ich mag Offenbach, das ist auch so ein Chaos-Club, der eigentlich Fußball lebt, der aber auch in seiner Historie sehr oft echt auch Pech hatte. Nehmen wir mal das Beispiel, damals die Einteilung der Bundesliga und der Präsident der Eintracht, Herr Kramnich, hat gesagt, es kann in einer Straße nur eine Bäckerei geben, deshalb Eintracht Bundesliga und Offenbach musste in der Regionalliga bleiben, damals in der zweitgleisigen. 1959 das Finale in Berlin, Frankfurt gegen Offenbach, 5-3 nach Verlängerung, der OFC von Schiedsrichter Asmussen übelst verpfiffen worden. Das werden natürlich jetzt die Eintracht-Fans anders sehen, aber ich will damit nur sagen, Offenbach wollte ja auch in der dritten Liga immer hoch und das war das Jahr des Lizenzentzuges. Und ganz interessant, wir hatten damals in der Kiste gestanden bei Offenbach, der heute Torwarttrainer in der dritten Liga ist.
Boah, meine Güte, was...
Boah! Ich weiß nur noch, früher war Helmut Rohleder im Tor.
Ja, aber der beim VfB Stuttgart.
Nee, ach scheiße, das schmeiß
ich durcheinander. Hier, Wulnikowski?
Ja, sensationell. Der ist heute der Torwarttrainer in Würzburg.
Ja, genau, Wulnikowski, stimmt. Der hat auch gefühlt so mit 45 noch gespielt.
Übrigens, wo wir gerade bei Torhütern sind, wir werfen ja so ein bisschen was durcheinander, ich finde das geil. Es gab einen Verein, der hatte 2 Torhüter in seinem Kader. Der eine ist heute unangefochtener und richtig guter Stammtorhüter in der zweiten Liga und der andere ist für viele einer der besten Torhüter in der dritten Liga. Und die bildeten damals bei Hansa Rostock ein Duo.
Kolke?
Nein. Kolke spielt ja jetzt in Rostock. Vielleicht hast du das deshalb so im Kopf.
Brinkis,
genau. Spielt heute beim FSV Zwickau. Ist für mich einer der besten Keeper in Liga 3.
Ja, und Rostock hatte echt immer gute Torhüter. Die hatten dann eine Zeit, da haben die viel ausgeliehen. So Blaswig und...
Die hatten damals sogar noch Jörg Hanel, der ja lange auch zweite Liga gespielt hat. Der hat aber, glaube ich, nur noch 2 Spiele gemacht. Also der andere Kollege ist Kevin Müller, der heute bei Heidenheim spielt.
Ah, der hat auch bei Rostock gespielt. Boah.
Ja.
Und Stichwort Rostock ist mir auch aufgefallen, habe ich mal so drauf geguckt, auch taktisch. Und plötzlich habe ich einen meiner Lieblinge aus den letzten Jahren gesehen, den wir auch in der dritten Liga hatten, mittlerweile in der ersten Liga. Ich habe Paderborn des Öfteren gesehen, finde diese Baumgart-Handschrift so vielsagend, weil es wirklich, so habe ich den Baumgart früher spielen sehen, von außen Brust raus mit Power Richtung Tor. Und Ben Zulinski ist ja in Paderborn in den letzten Jahren zu einem, ja wie gesagt, für mich Baumgart-mäßigen Außenstürmer geworden und der hat in der Zeit linker Außenverteidiger gespielt und das sind ja sowieso, obwohl das wäre auch immer so ein Gedankenmodell, ich habe es immer gemocht, wenn eigentlich gelernte Außenstürmer Außenverteidiger spielen, halt mit einer gewissen Defensivschwäche manchmal, aber halt mit Power im Spiel nach vorne. Manfred Starke hat auch gespielt, jetzt in Lautern.
Und Marc Fascher war der Trainer, den wir auch schon mal in Emden hatten.
Und zuletzt in Lotte erlebt haben.
Aber lass uns mal vielleicht, Janik,
was hältst du? Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast eben den OFC so gelobt. Die hatten ja im Endeffekt eine bittere Saison, weil sie die Lizenz nicht bekommen haben. Sportlich haben sie ja den Klassenerhalt geschafft, Lizenz nicht bekommen. Aber die hatten eine super Saison im DFB-Pokal. Und standen sogar im Viertelfinale. Und jetzt wird's historisch. Insgesamt standen bislang im Viertelfinale 5 Drittligisten. Einer von diesen 5 hat's bis ins Halbfinale geschafft. Wer war's?
Drittligist im Halbfinale?
Genau. Welcher Drittligist stand im Halbfinale des DFB-Pokals?
Ich glaube fast, war das nicht auch der OFC, damals 0-1 gegen Kaiserslautern verloren?
Ist das deine Antwort?
Boah, ach so, das ist jetzt die offizielle. Boah, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Boah.
Nachgucken?
Nein.
Also Offenbach ist ja gescheitert im Viertelfinale an Wolfsburg damals.
Genau, 2-1 verloren.
Mist, ich hab's.
Genau. Es gab eine Mannschaft, einen Drittligisten, der es bis ins Halbfinale geschafft hat.
Ein aktueller Drittligist?
Nein, kein aktueller.
Boah. Saarbrücken. Nee, Saarbrücken nicht. Saarbrücken habe ich jetzt nachgeguckt. Die waren der erste Viertligist, der es jetzt schafft. Da war aber...
Moment mal. War das nicht, weil wir gerade darüber reden und du gerade auch darüber gesprochen hast, ich sage, war das nicht diese Sensationssaison von Arminia Bielefeld?
Bielefeld, scheiße, gegen Hertha gespielt. Kacke.
Das war so,
eine
ne?
Millisekunde hat...
Yes! Das ist der Abstieg für Höhner. Geil.
Die haben Hertha rausgeschmissen. Stimmt's? Hertha und Gladbach rausgeschmissen.
Ja, oder? Genau. Und am Ende haben sie dann gegen Wolfsburg keine Chance mehr gehabt. Ich meine, die haben auch gegen Wolfsburg dann verloren im Halbfinale. Aber es war eine Millisekunde.
Es gab nämlich, ich war deshalb ein bisschen verwirrt, lieber Yannick, weil es gab ja auch vor Einführung der dritten Liga schon mal Drittligisten im, das war aber damals die Regionalliga. Genau. Ich glaube, St. Pauli war zum Beispiel auch mal im Halbfinale. Aber Bielefeld, stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Geil, geil.
Und welcher aktuelle A-Nationalspieler hat in der Saison, über die wir gerade reden, seine 36 Drittligaspiele gestrichen?
Überragend.
Das ist so eine Sauerei. Ich habe vom 7. Punkt geträumt. Nix kriege ich hier.
Oh, herrlich, ey.
Yannick, aber...
Wer war denn Mittelstürmer von Alemannia Aachen?
Ha! Timmy Thiele.
Ach Mann, ich gehe.
Das ist sehr geil. Da bin ich, wenn wir gerade bei Aachen sind, die Saison markiert ja eigentlich so eine Zäsur des Aachener Fußballs. Ne? Die haben ja 2-4 Pokalfinale, da haben damals die Bayern rausgeschmissen, haben selbst Fußball-Bundesliga gespielt und da sind sie aus der dritten Liga abgestiegen, in die sie bis dato nie mehr zurückgekehrt sind. Es gab zwei Spieler, die waren da noch im Kader und haben aber schon zu Bundesliga-Zeiten in Aachen gespielt. Also die sind praktisch den ganzen Weg mit runtergegangen.
Kai Michalke?
Nee.
Plass Henrich.
Thomas nee. Stiele und Sascha Rösler.
Sascha Rösler. Oh.
Die Axt und Sascha Rösler.
Und das bittere Ende der Aachener Saison war die Niederlage im Mittelrhein-Pokalfinale gegen Fortuna Köln.
Und Fortuna Köln hat deshalb eigentlich nur weiter Fußball spielen können.
So ist es, mit dem Messer an der Kehle. Es war nicht klar, wie geht der Abend zu Ende. Sollte Fortuna verlieren, wäre der Verein aufgelöst geworden. Und hätten sie gewonnen, ging es halt weiter. Und es ging weiter.
Ja, wir haben hier so oft über das Herz für gewisse Vereine gesprochen. Und da muss ich einfach mal eine ganz große Lanze für Alemannia Aachen brechen. Ich war so oft in diesem alten Tivoli, habe so viele tolle Spiele gesehen. Montagsspiele fürs DSF oder für Sport 1. Unter anderem auch das, wo Wolfgang Wolf mit dem Feuerzeug getroffen wurde. Das war jetzt nicht so glorreich. Aber Tivoli war immer eine Mega-Stimmung. Und ich weiß, da hat man es dann wieder gesehen in den Foren, wenn ich hatte zweimal, glaube ich, auch das Montagsspiel Aachen gegen Köln und da guckst du nachher in den Foren, was ist da so Feedback? Da haben die Köln-Fans gesagt, ach, die Printe, das hörst du doch raus, dass der zu Aachen hält. Und die Aachen haben natürlich gesagt, oh, der Kölner. Und dabei habe ich immer nur versucht, objektiv und vernünftig zu kommentieren. Aber unvergessliche Zeiten, auch in der Europa League haben sie gespielt, nachdem sie ja im Pokalfinale waren, habe ich auch Spiele kommentiert können. In welchem Stadion, Veggie? Die Heimspiele?
Natürlich im Rhein-Energiestadion.
Dann sag mir auch noch die zwei Gegner. Ich weiß also ja, dass du es weißt.
Sie haben, glaube ich, gegen Alkmaar gespielt zu Hause.
In Alkmaar.
Und in Sevilla haben sie auch gespielt, glaube ich.
Das gibt jetzt einen Punkt Abzug, weil das war ja nicht die Fragestellung. Und dann hat man die Aufgaben...
Das ist doch gar nicht das Offizielle. War nicht noch eine französische Mannschaft da dabei?
Ich weiß es, also erste, einen habe ich, wie hieß, ich habe sie jetzt habe ich sie, aber ich schwöre aus dem Kopf, aber ich habe es ja selber kommentiert, beide Spiele. Das eine war Zenit St. Petersburg.
Ja.
Hier in Köln haben die das Heimspiel gemacht und da war es ja so, in der Europa League, du bekamst 4 Gegner, 2 auswärts, 2 zu Hause, einfach per Los. Und das andere waren die, wie hießen die, Hafna Fjordur.
Nee, Hafna Fjordur war in der ersten Runde. Das, da haben sie sich qualifiziert. Da hat Willy Landgraf im Europapokal getroffen, das weiß ich noch. Aber ich meine, es wäre eine französische Mannschaft gewesen. War es nicht Lyon sogar oder sowas? Nee, Lyon kann es nicht gewesen sein, die waren zu der Zeit zu stark.
Das habe ich auch nicht gemacht.
Dann Hafnar guck doch mal Fjördur, nach, wenn du eh schon am Computer sitzt.
Genau, Hafnar Fjördur war aber mit Hin- und Rückspiel, ne?
Genau, das war die Qualifikationsrunde. Und dann kam die Gruppenphase. Und da
ja, du hast ja, recht.
Und in der Gruppenphase hat sich die Alemannia durchgesetzt und ist dann gegen Alkmaar ausgeschieden in der nächsten K.O.-Runde dann. So war es nämlich.
Das stimmt, definitiv.
So, dann guck doch jetzt mal, wie die Gruppe von Aachen hieß.
Ja, ich kann nur leider nicht so schnell gucken, wie du es im Kopf und hast.
Aktuell das ist meine... Aktuell ist neuer Sportdirektor Thomas Heng.
Thomas Heng, genau. Der übrigens in Aachen als Spieler war, aber kein einziges Spiel gemacht hat, weil er die ganze Zeit verletzt war.
Ah, okay.
Aber das will ich einfach nochmal transportieren. So tolle Momente. Und dann bauen die sich dieses neue Stadion, was irgendwo alter Tivoli hin oder her, das war klasse da, aber das war nicht mehr zeitgemäß. Das Ding ist ja beinahe zusammengebrochen. Da habe ich übrigens noch ein Montagsspiel gehabt, wo gleich zwei aufgestiegen sind. Nämlich Aachen war sonntags am grünen Tisch aufgestiegen und spielte dann montags, ich glaube Ostermontag, gegen den VfL Bochum, der dann wiederum sportlich aufgestiegen ist in Aachen. Und am Ende haben beide gefeiert.
So, ich habe übrigens jetzt nachgeguckt, mein lieber Markus. Mein Internet ist schnell. Es war damals so, du hattest die Fünfergruppe, du hast es richtig gesagt, du hast zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele gehabt. Und Alemannia Aachen hat zu Hause gegen den USC Lille gespielt. Ich habe ja gerade gesagt, französische Mannschaft mit L, aber es war nicht Lyon, sondern Lille. Und sie haben gegen AEK Athen gespielt und haben zu Hause gegen Lille 1-0 gewonnen. Dann haben sie in Sevilla 2-0 verloren, haben dann, warte mal, ich schaue hier, gegen St. Petersburg zu Hause 2-2 gespielt. Muss man sich mal vorstellen, als Zweitligist gegen solche Granatenmannschaften. Und haben in Athen 2-0 gewonnen und haben damit dann den als Drittplatzierter, weil das kamen die ersten drei in der Fünfergruppe weiter, das Ticket für die K.O.-Phase gelöst und haben dort dann gegen Alkmaar sind sie mit einem 0-0 und einem 1-2 unglücklich ausgeschieden. So war's.
Und habt ihr das eben noch, kam das noch rüber, die Erinnerung an den Aufstieg von Aachen und Bochum an einem Montagabend. Da sind die Aachener sonntags am grünen Tisch aufgestiegen und dann war montags das Live-Spiel.
Warum am grünen Tisch oder meinst du auf der Couch?
Auf der Couch.
Ja. Nee, bei grüner Tisch hört sich so an, als wenn irgendeiner disqualifiziert worden wäre.
Nein, auf der Couch. So, und dann haben die montags ihr Pflichtspiel noch gehabt als Live-Spiel gegen den VfL Bochum, der dann wieder in Aachen gewonnen hat. Und dann war Schluss und 22 Mann rissen die Arme hoch und beide sind aufgestiegen. Das waren alles unvergessliche Zeiten davor. Schmadtke, Hecking, Bremser, die immer als Trio mir auch so vorgelebt haben, was Fleiß ist, den es heute so selten noch gibt. Die sind immer zu dritt, haben die den Gegner gesichert. Hat vielleicht nicht immer funktioniert, aber ganz oft hat man die in irgendeinem anderen Stadion getroffen und man konnte sich den Zettel machen, ach, Aachen spielt in 2 oder 4 Wochen gegen diesen Gegner. Fleißarbeit, die man heute nur noch selten sieht. Gegnersichtung durch den Trainer.
Dazu muss man allerdings sagen, ich bin auch nach dem Spiel mal mit Jörg Schmadtke von Freiburg nach Köln zurückgefahren als Beifahrer und ich bin ja selbst nicht, ihr könnt das bestätigen, nicht als Langsamfahrer bekannt, aber nach der Fahrt war mir echt schlecht, muss ich sagen. Schmaddi am Steuer, sein Sohn vorne rechts, ich hinten gesessen und ich glaube, es war der 10.11., ich musste am 11.11. natürlich in Köln zurück sein. Wir haben 2 Stunden 15 gebraucht, da könnt ihr euch mal vorstellen, wie das gebraucht hat.
Und ich kann nicht bestätigen, wie du fährst, weil ich mich nie in ein von dir gefahrenes Auto gesetzt habe.
Warum eigentlich nicht?
Weil mir zugetragen wurde, wie du fährst. Schlimmer als Schmadtke.
So, ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende. Die Regenzeit.
Warum? Ich habe so viel Spaß mit euch.
Ja. Ah, komm, wir haben jetzt schon eine gute Stunde hier.
Aber dafür machen wir es ja auch irgendwo. So Erinnerungen, wenn du dann überlegst, dann haben die Aachener sich da dieses neue Stadion hingebaut und dann geht's da so die Wupper runter. Also es ist, wie gesagt, was mich bis heute sehr schmerzt.
Die Aachener hatten damals einen Oberbürgermeister. Ich glaube, der hieß Linden und der lag mit Schmaddi auch immer über Kreuz und man hat, der Oberbürgermeister hatte den Beinamen Kaiser von Aachen, also in Anlehnung an Karl den Großen und die haben wirklich ein Stadion hingebaut für 30.000 mit einem VIP-Raum, der völlig für Erstliganorm ausgestattet war, hatte auch die schönsten Hostessen zur damaligen Zeit, Aber sportlich konnte Alemannia da nicht mehr ganz mithalten. Und da siehst du dann auch, das ist ja auch im Eishockey ganz frappierend, dass diese Rechnung, wir bauen ein großes Stadion mit Logen und so, das geht dann auch nicht immer auf. Weil wenn du dann den sportlichen Erfolg nicht hältst, dann wird dir dieses Stadion zu einem richtigen Klotz am Bein.
Leider. Und doch, glaube ich, war das damals in Aachen die perspektivisch richtige Entscheidung. Das ist dann eben dramatisch, wenn dir genau in dem Moment der sportliche Erfolg ausbleibt. Ist ja ein Problem, was der KSC gerade auch dramatisch erlebt.
So, übrigens geil, das Stadion. Ich war ja letzte Woche da und habe euch ein paar Bilder geschickt. Die machen nicht diesen Setzbaukasten, dass alle vier Tribünen gleich aussehen, sondern die machen so eine Rundung hinten in der Kurve. Das gefällt mir ganz gut für ein Stadion.
Aber die Laufbahn ist weg.
Die Laufbahn ist weg, natürlich.
Wie ist das denn jetzt? Ist das Teil des Podcasts, dass du uns jetzt jede Woche Bilder von irgendeinem Stadion schickst?
Nein, ich war letzte Woche bei meiner Tochter in Karlsruhe. Aber wenn du das möchtest, kann ich das natürlich gerne machen. Ich fahre gleich nach Höhenberg und fotografiere Viktoria Köln.
Sehr gerne. Wo hat denn übrigens 2012, 2013 unser aller Drittliga-Liebling Dominik Dodo Strohengel gespielt?
Babelsberg.
Falsch. Ich lach so dreckig, ich hätte es eh nicht gewusst.
Hat er schon in Darmstadt gespielt?
Nein.
Geholt. Hat er in der dritten Liga gespielt?
Ja. Soll ich euch seinen Trainer nennen?
Peter Vollmann, Wien Wiesbaden.
Ihr da draußen, ich mag den Wagner total gerne, aber irgendwann mag ich ihn nicht mehr. Das ist ja widerlich.
Darf ich noch eine Frage stellen? Wir haben uns letztes Jahr oft über ihn unterhalten, weil er war wirklich mal ein richtig guter Drittligaspieler, hat das dann aber im letzten Jahr bei Fortuna Köln leider
Steven
nicht mehr
Ruprecht.
Gezeigt. Also, genau, wo hat der gespielt?
Wo der gespielt hat?
In der Saison, über die wir gerade reden.
Hansa Rostock.
Nein.
Boah. Der hat auch bei so vielen Vereinen
gespielt. Erfurt?
Ich meine in Halle. Ich gucke aber lieber nochmal nach, bevor ich da jetzt was falsch sage.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ
groß, dass es richtig ist. Aber in Halle ist er nicht an Toni Leistner vorbeigekommen, der da ja praktisch schon seine Entwicklung Richtung 1. FC Köln begonnen hat.
Absolut. Aber wir gucken nochmal nach. Nein, es war tatsächlich der Hallische FC.
SR 18, den müssen wir mal einladen, wenn wir wieder in die Wiese dürfen.
Ganz genau, okay. Müssen wir unbedingt einladen. Fände ich zum Beispiel mal cool, wenn wir über den nächsten, lass ihn doch mal nächste oder übernächste Woche dazu holen.
Das können wir gerne machen. Das streben an.
Weiß denn einer von euch, wo Marcel Halstenberg gespielt hat in der Saison? Wisst ihr übrigens mit wem zusammen? Mit Jonas Hofmann, jetzt bei Mönchengladbach.
Ja. Stimmt, den habe ich eben vergessen bei der Aufstellung. Das war einer der.
Und weil Peter Neururer am Wochenende Geburtstag hatte, kann man jetzt mal die Frage stellen, der entdeckte einen aktuellen A-Nationalspieler, der 36 Drittligaspiele hat. Wisst ihr, wer das ist?
Moment, wer? Peter Neururer?
Ja.
Boah. Entdeckte einen A-Nationalspieler. Aber bei Peter ist so schwierig, der ist ja auch überall.
Ja, Marcel
gewesen.
Halstenberg. Den entdeckt? Nee, oder Klostermann war das, ne?
Klostermann, Lukas auf, Klostermann.
Ja, ich wollte nochmal auf Halstenberg kommen wegen Markus, war Halstenberg.
Da weiß ich noch, Klostermann, da hat sich Peter doch so unglaublich aufgeregt, dass der in jungen Jahren schon nach Leipzig geht. Ich habe auch mit Peter geschrieben, anlässlich seines Geburtstages. Er war ja lange mein Co-Kommentator bei Sport1, ist also sozusagen an meiner Seite gereift. Und wir haben oft und viel gelacht. Und als er Trainer des FC war in Köln, haben wir ein Testspiel gehabt in Valencia. Und da sind wir als Berichterstatter mit da gewesen. Und unvergesslich haben wir nachts in der Bar eine taktische Aufstellung mit Biergläsern gemacht. Mit 11 Biergläsern, warum Toni Polster in die Mannschaft passt oder eben nicht. Unvergesslich.
Und wer hat sie ausgetrunken?
Stark. Ja, wir dann schrittweise auch. Also, kann man ja nicht machen. Ist ja unhöflich. Darf man ja nicht stehen lassen.
Ich fasse zusammen. 11 Punkte Wagner, 6,5 Höhner.
Jetzt wird es ganz düster für Markus Höhner im Abstiegskampf. Ich würde sagen...
Was heißt das denn für mich? Darf ich nächste Saison nicht mehr mitmachen?
Nein,
Moment. Dann gilt auch die Corona-Regel, dass es in diesem Jahr keinen Absteiger gibt. Wegen
vielleicht in der Relegation.
Weil, das hat mich nervlich alles mitgenommen.
Wir haben das ganz klar gesagt. Der Verlierer dieses Quizzes lädt die drei anderen zu einem formidablen Mahl mit besten Weinen an. Das kannst du bei dir zu Hause machen, in deinem 1600 Quadratmeter, in deiner Villa in Rodenkirchen. Oder du lädst uns zum Italiener ein. Und ich werde dafür sorgen, dass die Weinrechnung hoch ist.
Ach so, das haben wir so
damit
festgelegt.
Damit steht die Audiobeweis,
das so dann machen Sommer, wir
das Audiobeweis Sommerfest auch.
Ja, genau. wenn ihr mir das Lokal zeigt, das geöffnet hat. Diese Wette muss übrigens bis 30. Mai eingelöst sein.
Ja, bei dir zu Hause. Also Jungs,
gut.
Passt auf euch auf.
Danke und bis nächste Woche.
Tschüss.